auf den Tribünen, die den Sportplatz umgaben, und auf den abschüssigen Rasenflächen hinter den Tribünen hatten sich viele hundert Besatzungsmitglieder und Zivilisten versammelt, die an diesem Morgen gekommen waren, um seine Gedenkrede zu hören. Auch Lugok, den stattlichen Gesandten der Klingonen, entdeckte er hinter der Menge. Zusammen in der ersten Reihe vor dem Podium standen die Geistlichen der Station. Pater McKee von der nicht konfessionsgebundenen christlichen Kapelle, Rabbi Geller, Imam Al-Jassar, Bruder Sihanouk aus dem buddhistischen Tempel, Zaran Shorasar von der andorianischen Ereshta und Gom Glash Moa, der hiesige telartische Throg oder auch Sündenfresser. Vor einer großen Gruppe zu sprechen, gehörte nach all der Zeit noch immer zu den Dingen, bei denen sich Rays Magen aus Beklommenheit zusammenzog. Er nahm einen langsamen, tiefen Atemzug und überprüfte zum 53. Mal, ob er seine Notizen noch immer in der Hand hielt. Weniger als eine Minute vor 1100 begab sich Commander Cooper aus der stehenden Menge heraus zum Podium, nickte Rays zu und stieg die drei Stufen auf die erhöhte Plattform hinauf. Er trat ans Sprecherpult, schaltete den kleinen Mikrofonsensor an und räusperte sich. »Guten Morgen. Bitte erheben Sie sich.« Die Menge stand von ihren Sitzen oder vom Rasen auf. Das Sternflottenpersonal im Publikum nahm Haltung an, und eine respektvolle Stille senkte sich über die Menge. Cooper nickte Race erneut zu und sah dann wieder ins Publikum. »Meine Damen und Herren, Kommodore Race.« Höflicher, leiser Applaus erklang, während Race die Stufen erklomm. Cooper überließ ihm das Rednerpult und trat dann vom Podium, ließ Race zurück im Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit. Der Kommodore sah auf seine erste Stichwortkarte und fragte sich, warum er sie überhaupt mitgebracht hatte. Er war viel zu nervös, um in seinen handschriftlichen Stichworten einen Sinn zu erkennen. Er legte die Karten umgedreht vor sich auf das Pult, holte tief Luft und betrachtete das Meer aus Gesichtern, das sich vor ihm erstreckte. »Danke, Commander Cooper«, begann er. »Sehr geehrte Offiziere, Sternflottenpersonal, zivile Einwohner und Ehrengäste, danke, dass Sie an diesem Morgen hier erschienen sind. Heute stehe ich trauernd vor Ihnen, in einer Trauer, die uns alle verbindet. Wie viele von Ihnen, vielleicht sogar alle, habe ich jemanden an Bord der Bombe verloren, den ich gut kannte. Eine Freundin. Vor 5 Jahren, bevor sie der kommandierende Offizier der Bombe wurde, war Hallie Gannon mein erster Offizier an Bord des Raumschiffs Dauntless. Vom ersten Tag an war sie all das, was ein Captain von seiner Nummer 1 erwarten durfte. Unermüdlich, effizient und immer bereit, noch eine Aufgabe mehr zu übernehmen. Als sie das Kommando über die Bombe übernahm, wusste ich, dass ihre Crew einen Hauptgewinn gezogen hatte. Letzte Woche verloren Captain Gannon und ihre Crew ihre Leben im Dienste der Sternflotte und im Dienste der Föderation. Die Geschichte wird sie als Helden in Erinnerung behalten. Aber ich bin sicher, dass viele von ihnen sie eher als Freunde oder als Nahestehende in Erinnerung behalten werden, mit denen sie gemeinsam auf anderen Schiffen dienten oder zusammen die Zeit an der Sternflottenakademie oder in der Grundausbildung verbrachten. Sie konnten sie auf eine Art kennenlernen, wie kein anderer in der ganzen Föderation es konnte. Fühlen Sie sich geehrt, dass Sie diese Möglichkeit besaßen, auch wenn der Schmerz über den Verlust Ihr Herz zerreißt. Ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen, aber das kann ich nicht. Meine Worte müssen schal klingen, wenn man sie mit der Tragödie vergleicht, die Ihre Leben forderte und verschwindend gering, gemessen an der Leere, die Ihr Tod in unseren Leben hinterlassen hat. Einige von uns leugnen es noch. Wir können nicht glauben, dass Sie fort sind. Einige von uns sind wütend und möchten sich an jemandem rächen, an irgendjemandem, nur um zu spüren, dass wir etwas unternehmen, um die Waage wieder auszugleichen. Unser Zorn ist gerechtfertigt, aber er darf uns nicht auffressen. Wir dürfen unser Leid nicht zu Hass werden lassen. Gerechtigkeit ist nicht Rache, selbst wenn einige etwas anderes glauben wollen. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir an den guten, den besseren Seiten unserer Natur festhalten, egal wie schwer es uns fällt. Aber wir können auch nicht zulassen, dass uns der Verlust lähmt. Die oberste Pflicht all jener, die eine Sternflottenuniform tragen, ist es, unsere Pflicht dem anderen gegenüber zu erfüllen. Es ist eine Verpflichtung, die nicht mit dem Verlust eines Lebens endet oder dem eines Schiffes. Wir können das Opfer von Captain Gannon und ihrer Crew am besten ehren, wenn wir ihre Arbeit fortsetzen und beenden, was sie begonnen haben, um sicherzugehen, dass ihr Tod nicht vergeblich war. Archibald MacLeish von der Erde verfasste einst ein Gedicht, das den Namen die jungen toten Soldaten trägt und diejenigen ehrt, die für ihr Volk gefallen sind. Für die Toten sprechend schreibt er: Unsere Tode gehören nicht uns, sie gehören euch. Sie werden das bedeuten, was ihr aus ihnen macht. Das ist heute genauso wahr wie zu dem Zeitpunkt, an dem diese Worte entstanden sind, vor mehr als 300 Jahren. Die Angehörigen der Sternflotte wissen, wenn sie ihre Leben im Einsatz verlieren, wird die Geschichte, werden die Lebenden entscheiden, ob ihr Opfer vergeblich war oder einem größeren Ziel und einer besseren Zukunft diente. Letztendlich hängt der Wert ihrer Leben davon ab, wie wir sie ehren und wie treu wir die Arbeit fortsetzen, die sie begonnen haben. Captain Gannon und ihre Crew ließen für uns ihre Leben. Wir müssen dem nun eine Bedeutung geben, die von Frieden und Weisheit, von Einsatz und Freiheit, von Mut und Hoffnung. Race hielt für einen Moment inne. Ehrfürchtige Schweigen umgab ihn wie ein Bollwerk. Er blickte in die Menge und sah Gesichter, auf denen Tränen hinabliefen, vor Gram gebeugte Köpfe, Freunde und Schiffskameraden, die sich tröstend in den Armen lagen. Als ich ein Kind auf Luna war, pflanzten mein Vater und ich einen Baum, um meinen verstorbenen Großvater zu ehren. Er drehte den Kopf und sah hinüber zu Star's Landing und dem anderen Ende der Anlage. Zu Ehren der Bombay und ihrer Crew wird in diesem Moment mitten in den Fontanaauen ein Baum gepflanzt, ein denivanischer Hornstrauch. Er blüht das ganze Jahr über und seine festen Wurzeln sollen uns an eine Lehre aus dem Psalmen erinnern, dass das Leben einer guten Person wie ein Baum ist, dessen Blätter nicht welken. Bäume benötigen eine lange Zeit, um zu wachsen, und Wunden benötigen eine lange Zeit, um zu heilen. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Große Aufgaben warten auf uns, aber auch große Wunder. Captain Gannon und ihre Crew wurden uns genommen, aber unsere Leben werden ihr Vermächtnis sein. Ich danke Ihnen. Er nahm seine Stichwortkarten und verließ das Podium unter großem Applaus. Sobald er die Stufen verlassen hatte, trat Commander Cooper zurück ans Rednerpult, um all jene zu informieren, die den religiösen Trauerfeiern um 1200 folgen wollten, und um zu erklären, wie man zur Trauerberatung im Vanguard Hospital gelangte. In Gedanken versunken bemerkte Race nicht, dass sich Kirk ihm näherte, bis der junge Captain ihn inmitten der sich zerstreuenden Menge abfing. »Kommodore«, sagte Kirk und fiel in seinen Schritt mit ein. Race nickte höflich. »Captain, schöne Rede«, sagte Kirk. »Danke.« »Ich bin neugierig«, sagte Kirk. »Der Teil über diejenigen, die einfach irgendjemanden angreifen wollen, war das auf mich gemünzt?« »Nein, nicht nur auf Sie.« Die beiden Offiziere traten auf ein Laufband, das sie in Richtung der Turbolifte am Stationskern trug. »Sie sind nicht der Einzige, der sich Sternflottenangehörigen verpflichtet fühlt, die im Einsatz getötet wurden.« »Das habe ich auch nicht angenommen«, sagte Kirk. »Aber falls Sie besorgt sein sollten, dass ich voreilig handeln werde, das brauchen Sie nicht. Ich bin immer noch ein Offizier der Sternflotte. Die Pflicht kommt zuerst. Immer.« »Ich bin froh, das zu hören«, erwiderte Race. »Und was es auch immer wert sein mag, Sie haben einen Teil meiner Rede inspiriert. Darf ich fragen, welchen?« »Als ich davon sprach, sicherzugehen, dass Sie nicht vergeblich gestorben sind«, Race senkte seine Stimme. »Sie und Ihre Crew haben auf Ravenna viel gute Arbeit geleistet. Ich werde niemals verstehen können, wie Ihr Chefingenieur ein Rätsel gelöst hat, an dem ein gesamtes Team von RD-Ingenieuren über 2 Jahre lang gebastelt hat. Aber ich bin froh, dass Sie hinzugekommen sind. Hallie und Ihre Crew werden hier schmerzlich vermisst werden, aber dank Ihnen und Ihrer Besatzung hat Ihr Opfer einen Sinn. Die Verstorbenen schulden Ihnen ihren Dank, Kirk, genauso wie ich.« Kirk reichte Race seine Hand. »Es war eine Ehre, helfen zu können, Kommodore.« Race nahm sie und nickte respektvoll. »Ebenso, Captain. Ebenso.« Cervantes Quinn schlenderte am Sportplatz entlang. Race' Rede hatte soeben geendet und die Menge zerfaserte in kleine Grüppchen, die sich in anscheinend zufälliger Richtung voneinander entfernten. Quinn suchte nach Tim Pennington, von dem er ahnte, dass er zur Gedenkfeier gekommen war, um die Rede zu hören, wenn nicht sogar darüber zu berichten. Von dem Moment an, als Penningtons Artikel auf FNS erschienen war, hatte Quinn gewusst, dass die Datenkarte, die er platziert und zu der er Pennington geführt hatte, ein Hilfsmittel gewesen war, um die Wahrheit über die Zerstörung der Bombe zu enthüllen. Als die Geschichte am darauffolgenden Tag widerrufen wurde, hatte er nur begriffen, dass er als unwissentlicher Komplize daran beteiligt gewesen war, Pennington zu ruinieren. Obwohl Quinns Übeltaten locker ein Buch hätten füllen können, war das eine Prinzip, an das er sich wirklich gebunden fühlte, niemals einen Menschen bewusst zu verletzen, nur um einen Gewinn zu erzielen. Das Eigentum eines Mannes aus einem Lager zu stehlen, war das eine. In das Heim dieses Mannes einzudringen, ging zu weit. Wenn jemand unbedingt Karten spielen wollte, war zu erwarten, dass man ihn betrog. Aber einen ehrlichen Mann zu betrügen, der niemals um Ärger gebeten hatte, war einfach falsch. Er hatte geglaubt, dem jungen Reporter mit den Informationen einen Gefallen getan zu haben. Stattdessen hatte er dem Mann das berufliche Äquivalent eines Schierlingsbechers gegeben.